Ja, liebe Freunde des gepflegten SV-Mappen-Hörgenusses, hier sind Tobi und Lukas von eurem Lieblingspodcast 1912. Moin Lukas.
Moin Tobi. Moin liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist...
Du bist wieder gesund.
Yay. Ich bin wieder einigermaßen genesen, deswegen ist die Soundqualität heute auch wieder etwas besser, denn wir klingen etwas gleicher.
Etwas gleicher.
Ja, Parität. Die schlechte Nachricht ist, wir haben uns überlegt, beziehungsweise vielmehr Lukas hat sich überlegt, wir machen das Ganze heute mal wie der größte Kinoblockbuster, der dieses Jahr im Kino war, und zwar Dune. Wer ihn gesehen hat, weiß schon, was vielleicht kommen könnte. Wer ihn noch nicht gesehen hat, ist gleich genauso genervt, wie ich es war, als ich das erste Bild gesehen habe, denn da stand Dune Part 1. Und genau das machen wir heute auch mit dem Podcast. Wir sprechen über Wien Wiesbaden und ihr hört jetzt gerade... Part 1.
Sehr gut. Ich habe Dune übrigens auch noch nicht gesehen.
Ja, das muss man auch nicht. Aber das ist ein anderer. Ja, wobei, also ich würde das gerne mal ausdiskutieren.
Können wir gerne mal machen. Ja. Wien Wiesbaden habe ich gesehen, tatsächlich, muss man sagen. Und
wir haben übrigens, ich auch leider nicht live, sondern ich habe es in einem Recap gucken müssen. Es hat übrigens auch super geklappt. Ich hatte leider zu dem Zeitpunkt eine Veranstaltung und ich hatte alle Kanäle ausgeschaltet. Es war alles dicht, ich wollte nichts hören, ich wollte einfach das Spiel
nachher genießen
können. Ja. Und dann war die Veranstaltung fast zu Ende und einer der älteren Herren stand auf, ach guck mal hier, SV hat gewonnen gegen Wiesbaden, 4-3. Da muss ja was los gewesen sein. Ich sitze da, nein! Ich habe mir das Spiel dann trotzdem mal angeguckt, auf jeden Fall.
Das ist so ein bisschen wie die How Met Your Mother Folge mit dem Super Bowl, wo die alle versuchen, ja, auch den Super Bowl nicht zu sehen, weil die den alle nachgucken und dann jeder hat es dann irgendwie gesehen.
Ja.
Bis auf, ich glaube, bis auf Ted. Aber gut,
vielleicht popkulturelle Anspielung heute.
Popkulturelle, ja, Dune, How I Met Your Mother, das ist ja eins, fast das gleiche
auch. Nein, sag das nicht. How I Met Your Mother ist viel besser.
Da gibt es mehr als einen Part auf jeden Fall. Gut, Einleitung Ende. 4-3 Sieg, du wurdest gespoilert. Ich habe mir die ganzen, ich glaube, 96 Minuten angeguckt und war am Anfang doch sehr überrascht erstmal, weil wir eine neue Aufstellung präsentiert haben.
Immer noch ohne Super Ricci am Anfang.
Ja, richtig, genau. Wohl noch nicht fit. Im Spiel hat man auch gesehen, dass es so ist.
Findest du?
Ja.
Also findest du wirklich?
Ja, ehrlich gesagt, ja.
Okay, da sind wir ja schon sehr kontrovers unterwegs auf jeden Fall, weil ich fand halt die 5 Minuten, die er gespielt hat, viel länger war es ja nicht.
10 eigentlich.
Ja, also, gut, ja,
mit der Nachspielzeit.
Mit der Nachspielzeit. Ja. hat er echt einen Top-Job gemacht und ich, also der hat mir auf jeden Fall die Hoffnung gegeben, dass das da bald mal scheppert, wenn er den Ball am Fuß hat.
Ja. Kommen wir auf jeden Fall gleich noch dazu.
Das ist geil. Aber krass, ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Kommen wir jetzt in diesem Podcast dazu oder im nächsten?
Wir kommen in beiden Podcasts.
Okay.
Umstellung, mehr Umstellung als eigentlich zu erwarten war, muss man dafür sagen. Also, dass ein Kolper noch ausfällt, das war nicht zu erwarten, weil auch im Vorbericht davon nichts stand. Aber wie es in der NOZ jetzt die Tage stand, während des Magdeburg-Spiels umgeknickt und es hat für ihn dann einfach nicht gereicht. Er hätte unter Schmerzen spielen müssen und da bin ich Gott sei Dank froh, dass die medizinische Abteilung entschieden hat, dass er dann lieber pausieren soll.
Auf jeden Fall.
Blacher musste geplant zu Hause bleiben,
sozusagen. Ja, geplant, ungeplant, geplant.
fünfte Gelbe, genau. Und
das soll doch der positive Podcast sein, oder?
Das wird nicht der positive.
Ah, das wird der negative?
Ja.
Okay, alles klar.
Ah, jetzt haben wir von den heftigen Spoiler.
Ja.
Genau, das ist der negative. Du hast ja auch negativ... hast du nicht. Gerade überlegt, ob die Einleitung auch schon negativ war.
Ich habe es relativ neutral gehalten. Ja, doch, eigentlich war es negativ, weil ich habe ja einen scheiß Film gerade gezogen.
Nee, aber ich hoffe natürlich, dass wenn die Leute das hören, die den Positiven schon gehört haben, weil der kommt ja danach, da ist ja Part 1 und manche Leute hören ja dann sozusagen, was oben steht zuerst. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr dann wieder zurückgekommen seid zu uns.
Okay, alles klar.
Kuruk für Krüger.
Ja.
Das war vielleicht, ja, weiß nicht, ob es zu erwarten war oder nicht. Beide, glaube ich, auf einem ähnlichen Level. Krüger hat eigentlich einen guten Job gemacht. Die letzten Spiele, Kuruk sich auch wieder rangearbeitet, so wie man aus den Interviews oder in der NOZ gehört hat von Rico.
Gerade in dem Spiel hat Krüger sich am Ende nicht so gut verkauft.
Ja.
Na gut. Fand ich jetzt Ritchie besser. Ja gut, aber ich fand Ritchie insgesamt, Ritchies Leistung in den paar Minuten besser.
Auffälliger kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Habe ich übrigens 4 Wechsel gesagt? Auf jeden Fall sind es nur 3 Wechsel. Ja, Hibi kam noch rein für Kolper sozusagen. Dann gab es auch eine Systemumstellung, die Rico mit einem Kunstgriff sozusagen beschrieben hat. Und ich habe mich gefragt, was soll das? Warum? Warum ist dieser Kunstgriff vonnöten gewesen? Mhm. Klar, man musste Kolper ersetzen. Da hat man Dombrovka mehr so ins defensive Mittelfeld gezogen, der damit ein bisschen überfordert war und ein bisschen ist noch, also sagen wir es anders, er musste sich sehr stark an diese Rolle gewöhnen. Und als er sich sozusagen, oder als wir dann wieder umgestellt haben, als Jivi ausgewechselt wurde in der zweiten Halbzeit, wurde es Gott sei Dank besser. Also da will ich auch Dombrovka keinen so allzu großen Vorwurf machen sozusagen, weil ehrlich gesagt ist das ja eine Umstellung, die es eigentlich nicht gebraucht hätte. Wir hatten auf der Bank sozusagen drei Leute sitzen, die diese Position eigentlich einnehmen konnten. Und das war Pio, das war Elsev und das war Fiedel. Aber man hat sich für Dombrovka entschieden, aus Gründen, die mir noch nicht hundertprozentig klar sind. Also meine erste Intention war, okay, man wollte die alle absolut defensivste Variante wählen gegen einen spielerisch stärkeren Gegner. Und dann hatte ich noch im Fanforum gelesen, das ist auch eine gute Idee gewesen oder auch eine gute Möglichkeit, dass man Dombrovka in die Mitte zieht, damit Lars Bünding mehr so auf links brillieren konnte. Er hat ja beide Tore gegen Magdeburg vorbereitet von der linken Seite. Und da wollte man das jetzt vielleicht auch mal ausprobieren, hatte aber noch den Notfallplan, falls das absolut nicht funktioniert, Dombrovka wieder zurück zu befördern.
Du hast Dombrovka natürlich als defensiven Spieler aber gebraucht, weil ja ganz klar Balle ein deutlich offensiverer Spieler war an dem Spiel da.
Ja, absolut. Ja, kommen wir zu den ersten Minuten, die tatsächlich noch gut waren, ne, muss man sagen. Wieder mal guter Start von uns, 5 Minuten, dann war auch schon wieder Ende.
Okay, ich wollte gerade sagen, ist schon wieder ganz faszinierend, weil ich gedacht habe, ich hatte nämlich die erste halbe Stunde, aber die ersten Minuten stimmt. Das ist ja das, was wir im Augenblick irgendwie das immer praktizieren. Ne? Ja. Die ersten 3-4 Minuten machen wir wie die Feuerwehr und gucken mal, ob direkt was geht. Zu 90% klappt das nicht, aber die 10% reichen uns, um es weiter zu versuchen. Danach hatte ich halt das Gefühl, tatsächlich die halbe Stunde, ich glaube, es war 31. Minute oder so, als wir das Gegentor gekriegt haben,
ja,
ne?
Ja, ja.
Die geht auch klar auf die Kappe von Wien Wiesbaden. Also die haben dann schon ordentlich Druck eingesetzt und da habe ich nämlich gedacht, oh Gott, wo läuft das hier hin?
Ja, das ist so. Also wir haben mit der Spielweise von Wien Wiesbaden wenig anfangen können sozusagen, oder wenig entgegensetzen können. Es ging auch zwischen Minute 5 und ja dem 1:1 auch überhaupt nicht nach vorne. Wir hatten da überhaupt keine richtige Chance mehr. Also nichts, was irgendwie auch zum Tor hätte hinführen oder sich hätte hinführen lassen können, weil Wien Wiesbaden hat das Spiel komplett im Griff gehabt. Wir hatten null Zugriff auf das Spiel, also wirklich null. Das 1:0 war, das glaube ich, das verdienteste 1:0, was ich diese Saison so gesehen habe. Also zumindest in unseren Spielen, ne? Die anderen Spiele interessieren ja keine Sau. Aber das war so unfassbar hoch verdient. Und da muss man einfach sagen, das war, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also es ist ja so ein bisschen wie auch unser Spiel gegen Waldhof Mannheim. Das haben wir ja bekanntlich 5:0 verloren. Weil wir da halt auch am Anfang gut gespielt haben, kein Tor gemacht haben, aber dann den Zugriff zum Spiel komplett verloren haben.
Ja, ich glaube, und da ist Waldhof Mannheim gerade auch eine sehr gute Vergleichsmöglichkeit, denn die Jungs waren das auch genauso wie die Jungs jetzt hier aus Wiesbaden. Die waren auch sehr rabiat unterwegs. Also es war schon
körperlich.
Sehr körperlich, sehr aggressives absolut. Spiel.
Ja.
Gerade von den Wiesbadenern, die haben halt auch schon auf die 12 gegeben.
So ist aber nicht. Auch fair so. Also nicht irgendwie unfair, dass die halt kaputt getreten haben, sondern einfach auch sehr uns körperlich quasi an unsere Grenzen gebracht und da auch immer gegengehalten. Ja. Ich meine, klar, Fouls sind immer dabei, auch mal ein bisschen bösere
Fouls. War es jetzt nicht, aber es war schon immer, dass du denkst, Junge, das ist aber haarscharf an Gottes Karte gewesen.
Stimmt, das war, glaube ich, auch eigentlich die allererste Foul-Aktion, die mir gerade so einfällt. Da wurde Locke umgesenzt von Stanic.
Ja.
Richtig, da hätte man auch schon über Gelb nachdenken können. Danach hat es sich aber ein bisschen beruhigt, aber wir konnten körperlich wenig dagegenhalten.
Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass der Schiedsrichter über 80 Minuten noch gar nicht wusste, dass er gelbe Karte dabei hat.
Ja.
Danach umso mehr.
Richtig, dann kamen die taktischen Fouls.
Ting, 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 ting. Hat noch einer keine?
Genau. Locke war, fiel mir noch auf, war ja, oder stimmt, Locke habe ich gar nicht aufgeschrieben. Locke, es waren doch 4. Locke war neu drin für Fassbänder. Ding, ding. Siehst du, kann ich meine eigenen virtuellen Notizen nicht lesen. Aber der war gefühlt etwas zentraler, hat sich dafür auch, also er hat die linke Seite etwas mehr Bünding überlassen, meiner Meinung nach. Was okay funktioniert hat, wenn die Pässe dann angekommen sind. Aber wie gesagt, Torchancen gab es dann halt eher wenig. Aber trotzdem war auf der linken Seite viel Platz. Wir konnten
Torchancen eher gar nicht.
Ja, oder so. Ich konnte, oder man konnte halt die Räume nicht nutzen, die Wiesbaden gelassen hat.
So.
Ja, und Locke war gefühlt ein bisschen zentraler und mehr so auf Höhe auch von Dombrovka, vielleicht auch ab und zu mal auf Höhe von Tankulic. Dann auch öfter mal auf den Außen. Ist klar, ist ja eigentlich auch eher seine Position. Aber gefühlt hat er das Zentrum etwas mehr unterstützt. Ja, Das 1-0 können wir eigentlich direkt ansprechen. Davor war noch ein, zwei Chancen, wo man wirklich sagen muss, wo Domaschke wirklich stark gehalten hat wohl. Auch öfter mal, wo dann, ich glaube, eine Chance, das war die eine Szene wegen der Körperlichkeit, wo Tankulic einfach einen Zweikampf verloren hat, wo einfach nur ja der Wiesbadener seinen Körper so ins Spiel gebracht hat, dass er ihm dann den Ball ablaufen konnte. Mhm. Tankulic sich dann hat fallen lassen müssen oder ja, es hat den Zweikampf verloren, da war aber nicht den Hauch eines V-Spiels, sondern einfach nur stark dagegen gehalten und genau so musst du dann halt auch spielen und dann hat er freie Bahn zum Tor und dann hat, also fast freie Bahn, ne? Also er ist nicht völlig frei auf Erik zugelaufen, sondern aus spitzem Winkel noch, aber Erik dann stark gehalten und danach auch noch eine richtig gute Chance dann zu einem der vielen Ecken in der ersten Halbzeit auch geklärt, da hatte man ja schon wieder Angst, Ecken und wir, das sind ja unsere Standards sind ja unser Kryptonit und Ecken dann auch öfter mal nach dem Magdeburg-Spiel. Und ein Standard-Gegentor sollte es dann auch wieder sein. Allerdings würde ich das jetzt deutlich separat sehen als die Standard-Gegentore, die wir jetzt gegen Magdeburg gesehen haben. Ne? Weil ein Sonntagsschuss aus 25 Metern oder was auch immer, wenn der drin ist, ist er halt drin. Das ist wie ein Elfmeter. Das ist schwer zu verteidigen einfach. Auch klar drin, ne? Da wurde ja erst etwas reklamiert auf Meppner Seite.
Ja, gut, kann man verstehen. Ich meine, das ist ja, wenn du es im Live-Spiel siehst, auch eine irrsinnig schnelle Zähne. Ordentliche Zähne gewesen. wieder an die Latte oben gegangen ist, zack nach unten und dann wieder raus. Ja,
im ersten Moment habe ich auch gedacht, der war nicht drin.
Nee, aber, genau. Ja. Ich brauchte auch die Kamera, das Replay, um zu sehen, oh ja, okay, der war schon doch ein Drittel drin auf jeden Fall.
Ja.
Also ein Drittel im Tor drin, ne? Nicht ein Drittel.
Ja. Nee, also muss man wirklich sagen, er ist klar hinter der Linie aufgetitscht und ein schönes Tor. Jetzt kann man das ja Gott sei Dank sagen, wenn wir gewonnen haben, dann kann man auch schöne Tore des Gegners anerkennen, genau. Ja, und das war halt eine verdiente 1-0-Führung. Und ich saß auch schon zu Hause und habe so gedacht, puh.
Jetzt wird schwierig.
Jetzt wird schwierig. In Wiesbaden haben wir ja sowieso Probleme, oder gegen Wiesbaden haben wir sowieso Probleme zu gewinnen.
Nemesis.
Mit schönen Gruß übrigens an den Magenta Sport Kommentator, der sein Fantum gegen Wiesbaden oder für Wiesbaden nicht so gut verstecken konnte offensichtlich, dem auch keiner aus dem Ü-Wagen gesagt hat, dass wir schon das Auswärtsspiel davor gewonnen haben, sondern er immer wieder erzählt, jo, über ein Jahr her, dass die Mettner mal auswärts gewonnen haben.
Völliger Wiesbaden
Quatsch, und so.
Völliger Quatsch.
Genau, also keiner im Ü-Wagen hat ihm gesagt, dass wir das letzte Spiel gewonnen haben und dass wir jetzt aktuell die einzige Mannschaft sind, die zweimal in Folge auswärts gewonnen hat, also eine Auswärtsmacht sind.
Da habe ich eine Empfehlung für ihn, wenn er Mettenspiele guckt. Ja. Ein Kollege von ihm macht das auch, dieser Markus Höhner.
Guter Mann.
Der hört nämlich sehr gerne unseren Podcast vor. Dann hätte er es auch gewusst, dann wäre sowas nicht passiert.
Ich nehme die Vermutung auch stark an, dass im Ü-Wagen nicht Yannick Barkel saß, der auch sofort eingesprungen wäre. Auch ein guter Kollege vom Audiobeweis, der ja nur pausiert. Nicht, den gibt es noch, der ist nur pausiert. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, da kommen neue Folgen.
Dauert halt nur. Stopp die Pausentaste nicht zu.
Nee, also ist nicht gecancelt für alle, ist nur pausiert. Um nochmal Druck auszuüben auf die werten Kollegen. Schönen Gruß.
Demnächst gibt es wieder eine neue Folge.
Genau, Audiobeweis Part 2. Ja, und gut, der hat das dann mehrmals gesagt. Und das, wie gesagt, als wir dann Tor gemacht haben, da war die Freude nicht so groß wie ein Wiesbadener, wenn die Wiesbadener Tor gemacht haben. Aber gut, das ist vielleicht auch der Spannung geschuldet, dass er dann sagte, jo, geil, 3-2, schön.
Ja, wie er das abgefeiert hat, ey, Junge, da vergesse ich auch nicht.
Ja, aber ne, alles gut. Ne, das ist ja, jeder hat ja seine Favoriten. Also ich glaube auch nicht, dass er Wiesbaden-Fan ist oder so. Aber es kam halt schon ein bisschen komisch rüber, die Neutralität, weil er etwas schwer gewartet. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur empfindlich, weil ich Mappen-Fan bin. Und dann, naja gut, sei es auch egal. Kommen wir dann zum Spiel, genau. zwischen dem 1-0 für Wiesbaden und dem 1-1 gab es eigentlich ein wenig Erwähnenswertes. Also wir haben uns nicht komplett aufgegeben, so wie. Eigentlich, das tun wir ja nie. Wir geben uns ja nie komplett auf. Also ist ja auch nicht so wie beim 5-0. Ist ja auch nicht so, dass wir dann das Spielen eingestellt haben. Das ist halt einfach nur, dass die uns überrannt haben in dem Fall. Und so war es ja nicht. Wir haben auch nach vorne versucht, wieder zu spielen. Auch wieder relativ erfolglos, bis zu dem 1-1. Erste Ecke, erstes Eckentor. Und wer macht das? Der 1,50 Meter große Ballmatt.
Und dann auch noch, ich fand es ja geil, wie Rico nachher auch noch erzählt hat, das ist super einstudiert halt, ne? Ja. Aber das hat man dann auch wirklich perfekt gemacht. Du stellst den Dulli irgendwo hinten hin, wo keiner mehr mit ihm rechnet, dann lässt du Tango schießen, er rennt einfach da vorne, klitzt drin.
Ja, und wer deckt schon eine Minimi, ne?
Also ja, schon eine Minimi.
1,73 sei
er. Ja, vor allen Dingen, Markus Ballmann ist ja nun auch wirklich einfach Defensivmann. Da denkst du ja dann als Wiesbaden auch nicht drüber nach, oh, da müssen wir aber 4 Leute abstellen, damit der bloß nicht irgendwie an den Ball kommt.
Genau.
Ey.
Nee, aber wirklich geil, wie, wenn man sich das auch nochmal anguckt, also wie er ja, sich da auch durchschlängelt durch, sozusagen durch die Leute.
Ja, genau.
Also,
er hat vorher so ausgemacht, da muss ich langlaufen, ja, links, rechts, links, Haken schlagen, rein.
Genau, Navi an und geht's. Und dann, er musste ja auch nicht mal zum Kopfball hochspringen. Warum auch? Wenn man 1,73 ist, kriegt man ja jeden Kopfball.
Also, ja, er stand ja auch ganz am Ende des Tores. Bis dahin ist
der Schuss ja schon wieder
nach unten gefallen.
Ne? Aus, ja. Genau. Und da dachte man sich, geil, Tor nach Ecken. Das ist ja Wahnsinn. Heute passiert, heute geht alles.
Das war die 99. Ecke. wir zählen wieder von vorne.
Ja. Ja, und dann 1-1 und das Spiel war wieder offen, aus dem kompletten Nichts, muss man ja auch sagen. Also das hat sich ja dann in den paar Minuten, 5 Minuten waren es ja, glaube ich, 36, da war ja unser Ding, angedeutet, dass da jetzt irgendwie noch das Spiel wieder zu unserer Seite kippen kann. Und es kippte dann aber ein bisschen. Trotzdem muss man auch sagen, bis zum 1-2 für uns oder bis zu unserer 2-1 Führung durch Serhat Kuruk passierte auch nicht so extrem viel. Wiesbaden musste sich etwas schütteln, aber gut, es waren ja auch wieder nur ein paar Minuten, bis es passiert ist. Und wir müssen an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, danke Gino Fechner. Großartige Leistung, diesen Elfmeter für uns rauszuholen.
Also, ja, hat er richtig gut gemacht, ne? Ich meine, da gehört schon einiges dazu.
Ja,
also genau, völlig sehen, dass du halt schön im Kasten stehst, ne?
Genau.
Und dann halt auch noch ein bisschen anzuppelst.
Einfach mal an, ich glaube, Lars Wöning war es, am Trikot ziehen. Völlig unbedrängt, einfach so denken, ist ja nicht, der hat
völlig,
ja nicht
irgendwie. Völlig ohne Not
einfach. Völlig ohne Not, war ja nicht irgendwie so, dass er jetzt dann damit eine gute Torchance, also klar, hätte natürlich, sich natürlich entwickeln können, aber so hat sich eine bessere Torchance entwickelt.
Ja, ja, zumal, also es sah ja auch nicht so aus, als wäre der Spielzug darauf aus gewesen, Richtung Bünding gespielt zu werden. Nö. Das kommt ja noch erschwerend dazu. Ich meine, man stand da völlig frei und locker an der einen Seite des Kastens.
Ja.
Ja, und dann machst du so einen Quatsch, da sitzt einer und sagt, Junge, ey. Und vor allen Dingen, der Schiri, gute 1,5 Meter, Corona-Abstandmäßig weg von ihm, und das gehört. War's halt auch, der sieht halt alles.
Ja.
Aber kannst du halt
denkt machen. Sich, hat sich auch gedacht, gebe ich den Elfmeter jetzt? Das ist einfach ein Vollidiot, muss. Ja, Beste war aber das Interview hinterher, wo er gesagt hat, ja, ich ziehe ihm natürlich am Trikot, muss aber er muss doch geben. Nicht fallen, denn da, eigentlich muss man den Elfmeter nicht geben. Da habe ich so gedacht, das ist so, wenn du sagst, natürlich habe ich auf ihn geschossen, aber der musst du da nicht sterben. Ja. Was ist das für eine dämliche Aussage?
Ja,
wenn ich, das habe ich auch gesagt. Weißt du, wann es keinen Elfmeter gibt, wenn du ihn nicht an Trikot ziehst, Kollege. Aber gut, was bin ich mich darüber zu beschweren? Aber
ja.
Ist ja super.
Nehmen wir.
Ja.
Und dann was für ein schöner Elfmeter. Achso, schön ist ja noch nicht.
Wir sind ja nur doch, schlecht. Wir können ja nicht lügen hier. Also man muss ja sagen.
Was für ein schöner Elfmeter geschossen von Serhat Kuruk. Sehr perfekt platziert, muss man sagen.
Perfekt.
Schön ja, links rein.
Geht's nicht.
Richtige Ecke gerochen auch noch.
Und Beste war, also neben dem Elfmeter, das Beste war eigentlich auch, dass Tankulic als eigentlicher Elfmeter und sicherer Elfmeterschütze, aber seiner Rolle als Kapitän auch bewusst wurde und dann halt zurückgetreten ist für halt einen Mannschaftskollegen. Hat ja auch im Interview gesagt, er kam auf mich zu, sehr selbstbewusst, hat gesagt, also hat ihn gefragt, ob er schießen darf. Und Tankulic sagte dann, ja, er machte auf mich einen sicheren Eindruck. Ich wusste direkt, dass er ihn macht. Gut, das kann er natürlich hinterher immer sagen, aber glaube ich ihm auch einfach so. Und so, da zeigt sich in der Mannschaft, jeder gönnt jedem, da ist kein Egoismus, da ist einfach nur wir als Mannschaft.
Ja.
Und super geil, da merkt man auch, dass Tankulic der richtige Co-Kapitän ist sozusagen. Weil er sowas halt erkennt und dann auch abtritt. Sagen.
Also das wer freut weiß, mich mega. Ob es nicht tatsächlich der Knotenlöser war. Ich meine, das war ja nicht das einzige Tor von Serhat an dem Tag.
Genau, das ein 0,5-Tor kommt noch dazu.
Genau, ein 0,5-Tor.
Ja. Oder 0,75.
Ja, scheint glaube ich in der NLZ. Das ist ihm zugerechnet worden, ne?
Nee, ist ein Tor. Aber ich glaube, er kriegt den Standard. Ich bin nicht ganz sicher, ob man beim Eigentor auch Standards, nicht Standard, hier Scorer, also Scorerpunkt, eine Vorlage, ja. Ob man die Vorlage kriegt. Aber ja, auf jeden Fall sehr großen Anteil am 1-3, auf jeden Fall. Ja, und er hat dann sich mit Tanko auch mit einem Küsschen bedankt sozusagen. Das fand ich auch echt super. Diese Mannschaft macht wieder einen sehr, sehr mannschaftlichen Eindruck.
Ja.
Und sehr gefestigten und sehr, ja.
Auch wieder ein kämpferischen.
Wir ein Team und sowas, gemeinsam. Das macht sehr... Ja, ich meine, wenn der Erfolg da ist, ist das immer einfacher zu beurteilen, aber ich kann halt nur das beurteilen, was ich sehe, und ich sehe halt diese Saison mehr mannschaftliches Zusammensein als letzte Saison.
Ja.
Und das ist halt so. Ja, und perfekt geschossen, genau, der Knotenlöser hoffen wir jetzt wirklich, dass es ist, weil Kuruk ist ja immer einer, der auch viel mal locht, aber auch in dem Spiel so, der hat auch viel mal locht, ist halt alles, hat halt alles nicht ganz so geklappt bis zum Elfmeter oder halt so. Ist halt immer den Ball hinterhergegangen, aber keine Bälle gekriegt, auch keine Bälle verteilen können, so weiter, aber danach, oder halt bis danach auf jeden Fall großen Anteil am 1-3 und auch dann insgesamt ein gutes Spiel gemacht.
Ja.
Wie gesagt, das muss, wenn das der Knotenlöser ist, wäre das natürlich der Wahnsinn. Für ihn, für uns, für alle. Ja, dann ging es mit einer Führung in die Halbzeit, womit nicht zu rechnen war. Also nach dem 1-0 auf jeden Fall nicht. Und ja, dann gab es Ansage im Wiesbadener in der Wiesbadener Kabine, die haben wir gleich nochmal gewechselt. Und die erste Aktion, gefährliche Aktion, hatten aber wir. Ja. Und das war auch schon das Tor, theoretisch. Das war ja die 48. Minute, glaube ich. Also wirklich direkt quasi Wiesbaden einen Strich durch die Rechnung gemacht, war zumindest der Gedanke. Also
direkt wieder einen Dämpfer verpasst.
Auch wieder ein Tor, das so wahrscheinlich nicht mehr diese Saison fällt, aber das sage ich im zweiten Podcast. Und deswegen, ja, schönes Tor, auch Kurok, ne, wieder der nachgegangen ist und unbedingt wollte und dann auch dafür gesorgt hat, dass das 3:1 fällt durch eine gute Mitarbeit von Stanisic, der eigentlich in der ersten Minute oder zweiten Minute schon hätte vom Platz fliegen müssen, nicht, aber eine gelbe Karte sich hätte abholen können. Und ja, dann hat er gut mitgeholfen und hat sich sozusagen dafür entschuldigt, würde ich mal so sagen.
Ja, okay.
Ja, und dann kam wieder das Mappenspiel at its best, quasi, also direkt im Gegenzug. Also es gab, oder ich glaube, weiß gar nicht, war es direkt im Gegenzug oder war es, wie auch immer, auf jeden Fall hoher Ball. Hohe Bälle verteidigen ist ja sowieso schwierig für uns in dieser, meistens ist immer nach Standard das Problem, aber auch dieses Mal. Einmal den Ball weiter verlängert und auf der linken Seite stand dann komplett frei, doch ich glaube, es war nach Standard. Oder das 4:3 war nach Standard. Ich bin mir ganz sicher, eins von beiden war Standard, eins nicht, aber die waren quasi beide gleichzeitig oder sahen beide gleich aus. Also wirklich ganz schwach verteidigt. Muss man sagen, okay, jetzt hätte man eigentlich diese Chance nutzen können, auch mal einen sicheren Sieg einzufahren. Das ist ja auch nicht so unser Ding, dass wir...
Das ist ja langweilig.
Richtig, dass wir mal sichere Siege einfahren. Nein, wir brauchen immer Herzschlag-Finish sozusagen.
Ja, also die letzten 10 Minuten waren auch wieder echt nicht gut für die Gesundheit. Oder?
Nee, war es auch wirklich nicht.
Auch wenn wir auch echt ein paar gute Chancen da drin hatten, fand ich.
Ja, absolut.
Also, und auch nicht zuletzt durch Richie, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Aber es ging halt echt irrsinnig hin und her und du denkst einfach nur, bitte nicht jetzt noch 2 Punkte wieder verschenken.
Ja, das wäre richtig bitter gewesen, ja. Weil man hatte ja in der Zeit auch bis zum 4:2 quasi, ich sag mal, gutes Spiel gemacht wohl. Ecken waren wieder ganz schwach, würde ich sagen, oder Standards generell.
Ja, dafür hatten wir aber auch 1000 Stück gefühlt.
Ja, aber also gefühlt auch alle in einer 10, Minute.
11 Ecken, die wir hatten.
Ja, so viele wirklich?
Ja, also irgendwann hat er 9 gesagt, das habe ich noch im Ohr, und wir haben danach auf jeden Fall noch welche gehabt.
Okay, ja, dann auf jeden Fall, ja. Ja, Wiesbaden natürlich auch nach dem 2:3 wieder etwas stärker und hat auch ab und zu mal sich vor unser Tor getraut, aber insgesamt ist das wieder so ein Spiel gewesen, was für den neutralen Zuschauer, glaube ich, wo ganz, ganz ansehnlich war. Aber hauptsächlich auch, weil von beiden Abwehrreihen so viel zugelassen wurde.
Naja, wenn du das Fußballmäßige dann halt anguckst, das Hin- und Hergespiele und die Tore, die da fallen, ein Spiel mit 7 Toren, ist halt nicht langweilig.
Nee, ist so.
Ja, das ist halt für den, genau wie du gesagt hast, für den ungeneigten Zuschauer, dann eine sehr unterhaltsame Fußballkost, während es halt wahrscheinlich sowohl für die Wiesbadener Fans als auch für uns ein strapaziöses Spiel eher war.
Ja, strapaziös war es auch für Yibi. Musste ja dann, hat sich schon in der ersten Halbzeit etwas am Knie verletzt sozusagen und wurde dann ausgewechselt für Fehde. Ja,
nachdem er erstmal ordentlich ausgebuht wurde, ne?
Also ja, weil er da halt länger lag, aber gut.
Er hat sich auf den Boden gesetzt und wurde dann sofort ausgebuht. Ich meine, klar, das ist natürlich auch ein Zeitpunkt gewesen, da vermutet man, oh, hier, Zeitschinden und sowas.
Der Führungskrampf, genau.
Ja,
man kriegt ja nur Krämpfe, wenn man 1-0 halt führt oder.
Tatsächlich auch vom Platz gegangen.
Also. Ja, und genau, gegangen, nicht gehumpelt eher. Ja, er musste gestützt werden und so weiter. Also der hat sich wohl etwas mehr verletzt, zumindest in dem Dings, also in dem Spiel, weil er trainiert jetzt wieder mit der Mannschaft, Gott sei Dank, muss man sagen, wichtiger Spieler auf jeden Fall. Und trotzdem für das Mapner-Spiel war wichtig, dass er ausgewechselt wurde, nicht weil er ein schlechtes Spiel gemacht hat, sondern weil wir dann Gott sei Dank endlich Fedel einwechseln konnten und ihn auf die 6 stellen konnten. Und Dombrovka halt so wieder auf links gehen konnten, das heißt, die Abwehr war wieder ein bisschen stabiler und auch wieder ein bisschen gefestigter, wie sonst auch. Und ja, das Fedel ist ja halt auf der 6 wirklich angekommen. Ist ja echt interessant, dass man ihn als Innenverteidiger geholt hat und er jetzt auf der 6 mehr eingesetzt wird. Ja, aber das war halt dann wieder das alte Spiel, so wie wir es kannten. Und das hat der Mannschaft gut getan, dass wir wieder so gespielt haben. Gott, muss man einfach sagen. Ja, viel hin und her dann auf dem Platz. Und als wir dann sozusagen eigentlich schon unsere Siegeschance, also als ich gedacht habe, also als das 4-2 fällt, ne, das, ja, darauf wollte ich jetzt hinaus, da habe ich eigentlich gedacht, okay, jetzt ist das Spiel durch. Ja. Wobei das auch wieder so ein Ding war, ne? Der Ball kommt von außen, einer der wenigen Konter, die tatsächlich mal funktioniert haben. Also
ja, das ist ja wieder das Konterspiel.
Wirklich gut. Ja, das war wirklich gut, aber unser Konterspiel, ich werde nicht müde, es zu sagen, aber unser Konterspiel ist einfach nicht einer Kontermannschaft würdig. Also da muss man doch wirklich auch mal aufpassen, dass man dann sagt, okay, dann probieren wir es halt irgendwie anders. Aber naja, wie gesagt, ich bin immer noch Ballbesitz, also ich bin eigentlich kein Ballbesitz-Fan, habe ich auch schon öfter mal gesagt, aber ich würde es ganz gerne mal bei dieser Mannschaft sehen. Aber ist einfach auch kein Drittligaspiel, Ballbesitz-Fußball, das können halt einfach nur, wahrscheinlich nur Magdeburg und, keine Ahnung, Braunschweig oder sowas. Aber vielleicht sollten wir es auch mal probieren. Gut, das Spiel war auch nicht dafür da, weil unsere Schaltzentrale ja gefehlt hat. Von daher sollte man da das dann auch nicht probieren. Jedenfalls, dieser eine gute Konter sei ja doch mal erwähnt, auch Pass von außen. Auf
in diesem Podcast?
Ja, ist ein Tor gefallen, was soll ich denn sagen? Okay. Dann kam der halt von außen rein und gefühlt war die Chance dann schon vorbei, als Krüger dann an Ball vorbeigerutscht ist. Ja. Aber es hat ja alles funktioniert, weil Fassbender auch gerade reingekommen, Fassbender und Krüger dann beide reingekommen und beide auch großen Anteil am Tor gehabt, weil Fassbender ging den Ball hinterher, hat ihn dann in die Mitte gebracht, Tankulic auf aus, ich glaube, es war eher gestolpert, aber ist egal, der Erfolg gibt ihm recht, auf Krüger gespielt, der dann zurück und ja, schönes Tor, ist glaube ich auch in den Top 10 irgendwo drin gewesen.
Oh, Platz 7 oder ja, so?
Habe ich nicht gesehen. Nee, ich auch nicht, ich habe nur das eine gesehen, weil der SVM das geteilt hat. Und deswegen meine ich, dass es Platz 7 war. Ja, an Innenpfosten, Tim Boss war noch dran und ja, 4-2, 80. Minute oder so, hatten wir auch gedacht, jo, alles klar, zurücklehnen, das kann selbst vom Map nicht mehr verspielen. Er sollte uns, er sollte lange recht behalten, also der SVM hat es bis zur 90. Minute ja noch okay gemacht. Ich glaube 90, ich glaube 91 oder 92 oder so ist das Tor gefallen. Mhm. Wieder mal, also unfassbar, genau, dann kam Ritchie noch rein und wer kam noch rein? Stimmt, Bejan Amitov.
Ja, richtig, auch Amitov
kann man für Tankulic auf der 10.
Und Tanku, der, achso, nee, darf ich nicht.
Doch, sag ruhig,
der ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja, genau, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, der richtig gut gearbeitet hat, der richtig viel zugearbeitet hat auch.
Das war eins der besten Spiele der letzten Wochen auf jeden Fall von ihm.
Das will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Das kann ich auch in diesem Podcast sagen. Ja, jedenfalls, genau, Sukuta Pasu kam rein dann noch und hat angedeutet, warum er ihn geholt hat. Bewiesen hat er es nicht. Er hat auf jeden Fall bewiesen, warum er definitiv nicht nach hinten arbeiten sollte. Hatte großen Anteil am 3-4, würde ich jetzt sagen. Ja, nee, das ist ein bisschen unfair, das will ich ja so echt nicht sagen. Aber dass sich ein Wiesbadener umringt von 4 Meppenern.
Ja, das war eine.
Dass der immer noch zum Kopfball kommen kann.
Das war ein Offenbarungseid.
What the fuck? Ja. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. So guter Paso war der Einzige, der noch halbwegs zum Kopfball hingegangen ist. Also muss man fast sagen, er war doch der Beste, der da eher verteidigt hat. Also alibimäßig, wie es hingesprungen. Also auch nicht wirklich, ja, wahrscheinlich auch nicht in der Hoffnung, da irgendwie ranzukommen, so richtig. Aber die anderen drei standen da halt so und dachten so, jo.
Ach, guck mal, wir stehen, mal gucken, was er macht.
Wenn wir stehen, ist doch auch gut, ne? Ja, nee, war nicht gut, weil dann nach außen wieder gemacht. Und gern, wirklich, man kann, glaube ich, das 2-3 und das 3-4 so nebeneinander halten und sieht dann quasi das gleiche Spiel irgendwie oder den gleichen Spielzug. Und da muss man sagen, what the fuck? Wenn der SVM das jetzt noch verspielt hätte, dann wäre es schon heftig geworden, weil zu dem Zeitpunkt hatte man ja auch noch die guten Chancen auf das, oder kurz davor hatte man, glaube ich, noch eine Chance auf das 5-2 oder ja, kamen die Chancen erst nach dem
3-4. Nee, die kam nach dem 3-4.
Okay, gut. Jedenfalls kam auch die Chance zum 4-4 noch. Also man muss auch sagen, den habe ich auch schon halb drin gesehen, weil Dombrovka hat den Ball auch so verloren an der Linie. Und da habe ich gedacht, scheiße, wenn er jetzt nicht im Außen war, dann ist die Linie komplett frei. Und dann konnte Hollerbach, war es glaube ich, die Linie komplett langlaufen und den Ball in die Mitte legen. Und er stand völlig frei und hat ihn Gott sei Dank drüber gesammelt. Das war so ein bisschen so ein Duisburg-Feeling, wo dann auch der Duisburger halt gefühlt, oder wo Duisburg gefühlt nichts auf die Reihe gekriegt hat, das ganze Spiel über. Aber dann in der 93. Minuten halt noch die Riesenchance hatte. Genauso war das auch so vom Gefühl her. Und dann hatten wir halt noch 2 bis 3 Riesenchancen, den Deckel da wirklich noch drauf zu machen, aber der Deckel wollte einfach nicht drauf, war wohl ein Wok, dieses Spiel. Und ja, genau, Sukuta Pasu hatte einmal eine Chance, hat es nicht gut gemacht, oder nicht gut abgeschlossen, sagen wir es so.
Abgeschlossen hat er es nicht, ich meine, es waren sogar 2 Dinger, die er hätte machen können.
Genau, einer hatte Krüger dann, glaube ich, noch, vielleicht waren es dann wirklich 3 Chancen, wo man auch sagte, what the fuck ist hier los? Alles nicht so, Also wahrscheinlich, wenn er den gemacht hätte, dann wäre das vielleicht auch beflügelnd gewesen für die nächsten Spiele. Aber gut, wenn du 10 Minuten spielst, weiß ich nicht, wie man da überhaupt, ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Lass es einfach durch. Also so guter Pasu wahrscheinlich auch jetzt gegen Türkgücü München noch keiner für die erste Elf, würde ich sagen.
Nee, für das ganze Spiel vielleicht noch nicht, aber ich denke, dass er vielleicht ein bisschen eher eingewechselt wird.
Ja, das glaube ich auch, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass Sokuta Pasu, ja, wie soll ich sagen, also ist ein ganz anderer Spielertyp als Kuruk und Krüger.
Volle Pulle, ich finde auch, hätte ich jetzt sonst in Part 2 ja, erwähnt, ich finde auch, du hast halt gemerkt, auf dem Platz, sei er komplett fit hin oder her, aber dass da eine ganz andere Art von Spieler plötzlich
auf dem Platz steht. Absolut.
Auch wie er, ich sage jetzt mal, so ein bisschen mehr über den Platz geschwebt ist, sage ich jetzt mal. Der hat ja einen ganz anderen Laufstil, ja, einen ganz anderen Arbeitsstil, einen ganz anderen Taktik- und Technikstil. Das hast du wohl gesehen. Du hast gesagt, Junge, ich weiß noch nicht, wie du den halt, das ist wie ein Legostein, der halt gerade auf dein Bauwerk nicht passt. Gerade. Aber der halt gut aussieht.
Aber gut aussieht. Ja, okay, das ist ein gar nicht schlechter Vergleich.
Also das ist, wo du denkst, Junge, das muss ich irgendwie einsetzen, ich weiß noch nicht wie. Das passt noch nicht ganz rein. Ich glaube, da mit ihm, das Rädchen muss erst auf die Maschine eingefügt werden, aber wenn das erstmal drin sitzt,
dann Junge, wie geschmiert.
Junge, ja. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen was erwarten. Ich denke, das dauert halt auch noch ein bisschen, bis der wirklich so seine Rolle, sein Plätzchen halt im System, im Uhrwerk gefunden hat.
Ja.
Aber wenn es soweit ist, dann reden wir halt, ich meine, gut, achso, sag ich den nächsten
Podcast. Ja, machen wir den nächsten Podcast. Machen wir das Spiel zu, damit wir den anderen Podcast anfangen können. Ja. Das ist sehr komisch. Ihr müsst euch übrigens nicht daran gewöhnen, dass das jetzt immer so ist. Das habe ich mir jetzt für heute ausgedacht. Und das lassen wir dann auch sein wieder. Vielleicht ist das gut, vielleicht ist das schlecht, aber dieses Spiel hat einfach...
Ich habe das Gefühl, das klappt nur so semi-gut.
Dieses Spiel hat einfach so viele Pro- und Contra-Momente, deswegen kommen wir zu den guten Momenten dann gleich noch in einem separaten Podcast.
Wenn ihr Bock habt.
Wenn ihr Bock habt, genau. Habt ihr doch.
Wie bei Dune müsst ihr bis 2023 warten. Nein, ihr könnt gleich einfach weiterhören und euch den Teil 2 anhören.
Ja, deswegen, Türkgücü München ist jetzt das nächste Spiel. Wir haben 18 Punkte jetzt. Wir haben, glaube ich, sogar mehr als Türkgücü München. Ich glaube, Türkgücü hat 16.
Ist das gerade Serviceleistung für die, die ernsthaft den zweiten Teil nicht anhören? Okay, weiter.
Wieso? Nee, ich wollte also aufs Spiel sowieso. In beiden Podcasts kommen
wir das Spiel zu. Es ist Serviceleistung quasi, weil du es in beiden Podcasts machst.
Ach so, okay. Ja, dann auf jeden Fall, genau. Ja. 18 Punkte, genauso viel wie Wiesbaden, 3 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz und 5 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und gegen Türkgücü München sind Keuper und Blacher wieder dabei. Da muss man sagen, das tut unser Spiel bestimmt sehr, sehr gut.
Ja. Jetzt hast du gerade das vorweggenommen, was ich gerade wieder gespart habe, nämlich zu sagen, wir sind ja deutlich näher am Aufstieg dran als am Abstieg.
Das auf jeden Fall, richtig. Fast doppelt so nah dran.
Gut.
Ja, und Türkgücü München, muss man sagen, da haben wir, glaube ich, leider nicht die Möglichkeit, einen neuen Trainer zu killen. Also Rüdiger Rehm, tut mir leid. Es gibt 4 Trainerentlassungen diese Saison. An der Hälfte davon ist erstmal Meppen beteiligt.
Wie immer sind wir immer gut dabei, wenn es um Trainerentlassungen geht.
Ja, genau, weil der Verein denkt sich immer, die haben gegen Meppen verloren. Ja. Was ist das für ein Vollidiot, der
da steht? Das wusste Toni Polster schon, dass man da nicht verliert.
Schuster.
Ja, scheiße, Toni. Immer der gleiche.
Ja, genau. Peter Baller erst seit 3 Wochen oder 4 Wochen oder so da. Das wird, glaube ich, eng. Da müssen wir schon extrem spielen, dass wir den auch noch irgendwie wegkriegen jetzt.
Schönes 17:0. So. Kann ja durchaus mal sein, wenn man Meppen heißt.
Genau, Das können wir auf jeden Fall gerne erwähnen, dass wir in der Bezirksliga gegen Weißer Elf Nordhorn 17:0 gewonnen haben.
Knapper Sieg.
Ja, knapper Sieg. Ramming Fresen.
5 Tore?
8 Tore.
8 Tore sogar. Ich glaube, ich habe 5 gelesen. Also erste Halbzeit wahrscheinlich.
Ich glaube wohl. Zuerst mal stand, glaube ich, 5:0. Ja. Ich glaube, so war das, ja. Und Platz 1 in der Bezirksliga, das sei auf jeden Fall erwähnt, also es ist egal, ob es im negativen oder positiven Podcast ist, das werden wir auch im nächsten Podcast nochmal erwähnen, Platz 1 und Ramming Fresen immer noch nicht auf der Platz 1 der Torschützenliste. Wie kann das sein?
Weil einer bei Weiße Elf auch?
Nein, nicht Weiße Elf, einer von den 17 Nordhorns in der Liga, von Eintracht Nordhorn, die auf Platz 2 sind, 1 Punkt hinter uns. Also wir schießen alles kurz und klein, sind aber trotzdem nur 1 Punkt vorne. Also wir haben alles gewonnen bis auf ein Spiel, das haben wir unentschieden gespielt, auch gegen Nordhorn haben wir gewonnen, das ist deren einzige Niederlage. Deswegen ist das so eng.
Ja. Okay, dann machen wir Teil 1.
Machen wir Teil 1 zu?
Zu und wir hören uns ja hoffentlich in Teil 2, Leute.
Sonst ja, oder ihr habt schon Teil 2 gehört und das ist jetzt Teil 2 für euch.
Ja.
Das ist jetzt verrückt
eigentlich. Von daher hören wir uns dann nach Türkgücü oder gleich.
Bis dann.
Ciao.